Vorausgehört. Neues für die Ausbildungspraxis. In Gesprächen teilen Fachexpertinnen und Experten aus Praxis, Wissenschaft und Politik ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Digitalisierung in der beruflichen Bildung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Podcast-Reihe Vorausgehört – Neues für die Ausbildungspraxis. Mein Name ist Daniel Garcia González und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Berufsbildung. In der heutigen Episode spreche ich mit Herrn Labusch-Schönwand. Er ist amtierender Vorsitzender des Ausschusses für Fragen behinderter Menschen, kurz AFBM, hat langjährige Erfahrung als Ausbilder behinderter Menschen, hat in diversen Projekten, einschließlich Berufsordnungsverfahren, am Bundesinstitut für Berufsbildung mitgewirkt und entsprechend vielseitige Expertise und Erfahrung einzubringen. Herr Labusch-Schönwand, können Sie Ihren Werdegang im Hinblick auf diese verschiedenen Rollen einmal näher beschreiben?
Ja, ich fange da mal an bei meiner Schulbildung, weil da schon deutlich wird, die habe ich nämlich auf dem zweiten Bildungsweg erworben, weil ich nämlich meine mittlere Reife und mein Abitur jeweils auf dem Wirtschaftsgymnasium bzw. auf der Handelsschule nachgemacht habe. Und habe daran anschließend, nachdem ich mein Abitur hatte, eine Ausbildung zum Elektroinstallateur im Handwerk gemacht, da ein bisschen auch in diesem Bereich gearbeitet, auch als Monteur, und anschließend dann noch ein Studium für das Gewerbelehreramt angeschlossen und auch absolviert, und also mit zweiten Staatsexamen. Dann war ich als Monteur, war ich bei der AEG als Monteur tätig und habe da auch Auszubildende betreut. Eine Gruppe von 10 bis 15 Auszubildenden war das immer auf den Baustellen. Dann war ich nochmal bei Aristographic-Systeme, ein Unternehmen, was so Tiefbettplotter herstellt. Flachbettplotter heißen die eigentlich. Anschließend bin ich dann ins Berufsförderungswerk gewechselt, weil ein Kollege, mit dem ich zusammen das Gewerbelehrerstudium gemacht habe, war da schon tätig. Und das Berufsförderungswerk ist eine Einrichtung für die berufliche Rehabilitation von Erwachsenen, die ihr aus gesundheitlichen Gründen ihren alten Beruf nicht mehr ausüben können. Aber schon während der Zeit meiner Elektroinstallateurlehre habe ich mich gewerkschaftlich engagiert und auch mich mit Berufsbildungsfragen beschäftigt. Das war dann auch der Grund, weshalb die Gewerkschaft mich irgendwann auch dann gefragt hat für Neuordnungsverfahren im Elektrobereich, wie allerdings auch, weil ich diese kaufmännische Vorbildung hatte, auch im kaufmännischen Bereich. Und speziell ging es dann auch darum, damals gab es ja noch sogenannte Stufenausbildung, wo die IG Metall mich dann auch gefragt hat, ob ich, weil ich im Berufsförderungswerk war, nicht auch bereit wäre, mal ein Experiment zu machen, nämlich die Stufenausbildung, da war mir die erste Stufe für Menschen mit Beeinträchtigungen gedacht oder auch häufig genutzt, sagen wir mal so rum. Eigentlich war sie dafür gar nicht gedacht, aber sie wurde dafür genutzt. Ob wir nicht ein Experiment oder eine Ausbildung machen könnten, indem wir die zweite Stufe quasi anschließend machen und keine gestufte Ausbildung, wo die Menschen eben nicht die volljährige Ausbildung, die dreieinhalbjährige Ausbildung genießen. Das haben wir dann auch gemacht. Und das war dann im Weiteren der Grund, weshalb dann im Laufe der Zeit sich immer mehr ergeben hat, mehr Verordnungsverfahren. Und dann allerdings auch die Frage, ob ich nicht bereit wäre, dann als Gewerkschaftsvertreter in den Ausschuss für Fragen behinderter Menschen einzutreten. So war das denn. Und in diesem Ausschuss bin ich bis heute jetzt als Arbeitnehmervertreter tätig und auch nochmal wieder gerade neu berufen für die nächste Amtsperiode.
Aktuell sind Sie also auch Vorsitzender dieses Ausschusses für Fragen behinderter Menschen, der AFBM. Wie setzt sich denn dieser Ausschuss zusammen und welche Aufgaben nimmt er wahr?
Ja, der Ausschuss besteht aus 17 Mitgliedern, die aus unterschiedlichsten Bereichen kommen. Also da sind Behindertenverbände vertreten, da sind Behördenvertreter vertreten, also von unterschiedlichen, also von Ländern, also, und auch das BMBF und das Bundeswirtschaftsministerium. Da ist vertreten die Agentur für Arbeit, da ist vertreten die Deutsche Rentenversicherung, die Berufsgenossenschaft, also ein vielfältiges, breites Bild. Ich habe jetzt nicht alle 17, wo sie alle herkommen, aber es ist wie gesagt ein breites Bild. Der Ausschuss für Fragen behinderter Menschen ist ein Unterausschuss, direkter Unterausschuss des Hauptausschusses des Bundesinstituts. Und der Hauptausschuss ist ja sozusagen das Parlament der Berufsbildung. Insofern sind wir da schon etwas, haben wir eine andere Position als andere Unterausschüsse, weil wir direkt eben dem Hauptausschuss untergliedert sind. Und der Ausschuss berät das BIP bei allen seinen Aufgaben auf dem Gebiet der Fragen der Berufsbildung für behinderte Menschen. Da reicht das Themenspektrum von der Ausbildung bis hin zur Weiterbildung. Das geht über Fragen der Integration in den Arbeitsmarkt bis hin zu der Frage, wie das Ausbildungspersonal qualifiziert sein muss, was Menschen mit Behinderungen ausbildet. Schwerpunkt ist die duale Ausbildung behinderter Menschen, und zwar immer auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes und der Handwerksordnung. Die Finanzierungsfragen, die über die Sozialgesetzgebung finanziert werden, die sind manchmal auch Thema, aber mehr oder weniger nur am Rande, weil die Hauptsache ist die berufliche Bildung, weil dafür ist ja auch das BIP zuständig und deshalb ist das auch unsere Hauptaufgabe. Wir machen dann auch Vorschläge für Forschungsvorhaben, wenn welche anstehen. Wir begleiten manchmal Projekte, die ja auch für Menschen mit Behinderung durchgeführt werden und wodurch die Inklusion gefördert werden soll und auch die Integration auf den ersten Arbeitsmarkt sozusagen stetiges Mittel und stetiges Ziel der Arbeit des Ausschusses ist. Ja. Und zusammengesetzt oder beziehungsweise ja, die Zusammensetzung wird beschlossen vom Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und der Ausschuss wird längstens auf 4 Jahre berufen, jetzt gerade wieder neu, aktuell, trifft sich mindestens 2-mal im Jahr. Und da auf diesen Sitzungen werden dann immer aktuelle Fragen, Probleme erörtert, Projektergebnisse diskutiert, vorgestellt, neue Initiativen auch entwickelt und gegebenenfalls Beschlüsse auch gefasst, die dann an den Hauptausschuss zur endgültigen Beschlussfassung übergeben werden. So, das ist so der Schwerpunkt der Arbeit.
Auf Basis Ihrer Erfahrungen, auch durch diese Arbeit in dem Ausschuss, welches Verständnis von Inklusion haben Sie? Und hat sich das im Laufe der Jahre auch durch Ihre Tätigkeiten verändert?
Ja, meine Überlegung oder meine Gedanken zur Inklusion sind, dass quasi Menschen mit Behinderung auf die gleiche Art und Weise die Abschlüsse erreichen können wie jene Menschen, die nicht behindert sind. Also das heißt, es gäbe eigentlich aus meiner Sicht gar keinen Grund, spezielle Beruflichkeiten oder Berufe für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Vielmehr müsste die Voraussetzung geschaffen werden, dass durch Unterstützungsmittel, technisch wie auch persönlich und pädagogisch, Menschen mit Behinderungen dazu gebracht werden, einen vollständigen, in Anführungsstrichen, Abschluss nach Berufsbildungsgesetz zu erreichen. Das wäre für mich die umfassende und vollständige Inklusion. Das Grundverständnis heißt, dass das eben einen Umgang mit Verschiedenheit geben muss. Das war auch das Ziel, das war auch unser Ziel, was ich da erzählt habe, wo wir mal angefangen haben, so ein Projekt mit der IG Metall gemeinsam zu gestalten, wo wir gesagt haben, es muss bestimmte Verlängerungen von Ausbildung und auch andere pädagogische Mittel geben. Dann sind wir eigentlich der Auffassung gewesen, müsste man jeden Menschen, der eine Behinderung hat, auch in eine normale Ausbildung einbinden können und auch ausbilden können. Fördermaßnahmen in separierten und abgeschlossenen Bereichen, wo Menschen mit Behinderung quasi von den anderen abgegrenzt und ausgeschlossen werden, das dürfte es meiner Meinung oder sollte es meiner Meinung nach in dieser Form nicht geben, sondern es müsste irgendwie, wie gesagt, das Problem sein oder das Ziel sein, diese Fördermaßnahmen in eine normale Ausbildung zu integrieren und nicht Sonderformen dafür zu schaffen. Und die Erfahrung hat auch gezeigt, dass es das geht, dass das auch funktionieren kann. Wir haben da mit unserem Experiment alle Menschen in eine vollständige Abschlussausbildung gebracht. Die haben damals Industrieelektroniker gelernt und haben auch das alles abgeschlossen und haben auch einen Arbeitsplatz gefunden. Es ist anstrengend und es bedarf bestimmter Maßnahmen und es bedarf auch bestimmter Qualifizierungen, die man berufspädagogisch haben muss, um mit diesen doch sehr heterogenen Strukturen umzugehen und da auch vernünftige Ausbildung zu gestalten. Und diese pädagogischen Kompetenzen müssen natürlich beim Lehrpersonal, wie auch beim also in den Schulen und auch beim Ausbildungspersonal im Betrieb gefördert, qualifiziert werden. Aber auch sie müssen Unterstützung erfahren durch begleitende Dienste, das Psychologen, Sozialarbeiter, alles, was sozusagen eine Unterstützung gewährleisten kann, damit eine Ausbildung mit Menschen mit Behinderung vernünftig zu Ende gebracht werden kann, weil man ja auch auf die Behinderung auch unterschiedlich eingehen muss. Also es gibt ja individualisierte Strukturen, was da geschaffen werden muss, weil jede Beeinträchtigung, Behinderung hat auch ihre individuellen Auswirkungen, wie bei uns normalen Menschen übrigens auch. Wir bezeichnen uns immer als normal, aber normal sind wir eigentlich auch nicht, weil wir ja auch ganz unterschiedlich sind. Und genau auf uns muss auch unterschiedlich eingegangen werden und das muss bei Menschen mit Behinderung genauso geschehen. Das würde allerdings auch heißen, wenn man das als letztendliches Ziel erreichen will, dass die Einrichtungen für die Berufsbildung und berufliche Rehabilitation bei Erwachsenen wie bei Jugendlichen umgeschichtet werden oder unterschiedlich aufgefasst werden, dass sie nämlich auch Unterstützungsleistungen leisten können. Die haben ja die fachlichen Kompetenzen für die Ausbildung in den Betrieben und nicht, dass die Auszubildenden quasi in eine außerbetriebliche Ausbildungswerkstatt verschoben werden, sondern dass die im Betrieb stattfindet und die Unterstützungsleistung wird dann von den Berufsförderungswerken oder Berufsbildungswerken oder anderen Institutionen geleistet, die dann im Betrieb die Ausbilder unterstützen. Das heißt allerdings auch, eine ganz andere Finanzierung wäre dafür notwendig. Es ist ja auch eine andere Gesetzgebung dafür notwendig, damit das alles auch umgesetzt werden kann. Nämlich im SGB IX ist das zwar vorgesehen, aber diese Verlängerung, Unterstützungsleistung, die gibt es, soweit ich das jetzt überblicke, in dieser Form nicht. Das hätte denn, wenn man so ausbilden würde, auch eine direkte Auswirkung auf die Integration in den Arbeitsmarkt, weil damit wäre nämlich sichergestellt, dass die Menschen mit Behinderung auch ohne Probleme oder ohne größere Anstrengung auch in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten und damit auch an der gesellschaftlichen und Teilhabe hätten wir kein Problem mehr und auch die gesellschaftliche Teilnahme am Arbeitsleben wäre kein Problem mehr. Aber wie gesagt, das setzt eine andere Finanzierung und Anerkennung in der Gesellschaft voraus, um das umsetzen zu können. Da müssen noch einige Hürden, glaube ich, überwunden werden.
Als jemand, der einen so differenzierten Blick auf dieses Themengebiet hat und sich mit so unterschiedlichen Perspektiven auch mit Inklusion beschäftigt hat, wie empfinden Sie das Zusammenspiel der verschiedenen Akteurinnen und Akteure in der beruflichen Bildung, wenn es um ein übergeordnetes Ziel wie Inklusion geht? Was läuft hier gut und welche Handlungs- oder Entwicklungsbedarfe sehen Sie hier noch?
Also erstmal, glaube ich, ist es so, dass vor der Pandemie, die ja viele Dinge wieder ins Stocken gebracht hat oder auch zurückgeworfen hat, gab es eine gute Entwicklung, auch eine vielfältige Diskussion, wie Inklusion verwirklicht werden kann. Es gab Arbeitskreise, wo es ganz vielfältige Überlegungen, Ideen gab, wie Inklusion verwirklicht werden kann. Da hatte Inklusion tatsächlich inhaltlich an Fahrt zugelegt und es wurde intensiver auch die Möglichkeit diskutiert, zum Beispiel auch, wie man für Menschen mit Behinderungen den Nachteilsausgleich intensiver nutzen kann. Das haben wir ja auch im AFBM immer als Diskussionspunkt und als Beispiel, wie man das umsetzen kann. Wir haben die reha-pädagogische Zusatzqualifikation ins Leben gerufen, die auch dazu beigetragen hat, dass auch Menschen über eine Qualifizierung verfügen, auch mit Menschen mit Behinderung angemessen umgehen zu können, sie auch zu integrieren. Wir haben auch in die Diskussion eingebracht, dass der Nachteilsausgleich, der immer so interpretiert wird, als wenn er nur für die Abschlussprüfung gilt. Nein, der muss auch vor der Abschlussprüfung schon zur Anwendung kommen. Weil wenn technische Hilfsmittel eingesetzt werden müssen, dann nützt das nichts, wenn sie nur in der Prüfung eingesetzt werden, sondern der Auszubildende muss mit diesen technischen Hilfsmitteln durchgehend in seiner gesamten Ausbildung umgehen. Es wurden die Berufe, die es immer früher gab, die für Behinderte so merkwürdige Bezeichnungen wie Werke und Helfer hatten, weil man damit dokumentieren wollte, dass sie nicht vollständig einsatzfähig sind, die wurden sozusagen abgeschafft durch diesen auch nicht ganz glücklichen, aber immer einen besseren Begriff Fachpraktiker, der auf einem Basisberuf basieren musste und muss, wurde das umgesetzt, sodass wir da schon einiges in die Wege geleitet haben. Allerdings, und das ist das Problem, da haben wir noch erheblichen Bedarf, müsste den Betrieben deutlich sein, dass das Potenzial von Menschen mit Behinderung zwar häufig nicht gesehen wird, denn das wird die Einschränkung gesehen, aber nicht die Möglichkeit, die der Mensch mit Behinderung trotzdem hinterher in seinem Arbeitsleben hat. Sie werden häufig als nicht voll leistungsfähig eingeschätzt und obwohl das nachweislich falsch ist. Also ich habe da auch so eine Studie jetzt gerade vor Augen, die bei Audiba gemacht wurde. Die haben analysiert, was mit Menschen, die eigentlich Einschränkungen haben, wie die eigentlich in der Produktion arbeiten. Und es wurde deutlich, dass die nicht sehr viel Leistung bringen, weil sie auch immer den anderen mehr oder weniger beweisen müssen wollen und sollen, dass sie genauso leistungsfähig sind wie jemand, der nicht behindert ist. Und sie haben häufig auch dann die Möglichkeit, dass sie durch ihre Behinderung, nehmen wir mal eine Sehbehinderung, ein viel ausgeprägteres und deutlicheres Gehör haben als andere Menschen. So habe ich zum Beispiel während meiner Ausbildung jemanden mit einer Seheinschränkung kennengelernt, der schon sehr viel vorher, bevor ich überhaupt gemerkt habe, dass so ein Elektromotor irgendwie einen Schaden nehmen kann, hat er schon gemerkt, dass da irgendwelche Klopfsignale sind, die darauf hindeuten, dass dieser Motor in Kürze irgendwie ja, instant gesetzt werden muss, beziehungsweise ausgeschaltet werden muss, um zu prüfen, ob da irgendwas defekt ist oder eine Leitung irgendwelche Geräusche von sich gibt. Das sind natürlich Möglichkeiten, wo man die Stärken viel stärker auch einbringen kann. Wir hatten als hier in der Handelskammer Hamburg auch beispielsweise als Auszubildende ausgezeichnet wurden, eine Flugzeuggerätemechanikerin, als die in der besten Auslesung ganz oben war, die hatte nur eingeschränkte motorische Fähigkeiten, hat die aber durch intensivste Übung und Hilfsmittel ausgeglichen und hat es geschafft, hier als beste Auszubildende Hamburgs für als Fluggerätemechanikerin ausgebildet zu werden. Also das sind alles Beispiele, die man mehr in die Öffentlichkeit bringen müsste, um deutlich zu machen, Menschen mit Behinderung und auch Auszubildende mit Behinderung haben Leistungsfähigkeiten und Kompetenzen, die man häufig unterschätzt und nicht wahrnimmt. Also da gibt es noch einiges zu tun und da sehe ich auch noch erhebliche Handlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Wie schätzen Sie die Rolle von Digitalisierung zur Förderung von Inklusion in der beruflichen Bildung ein?
Ja, da habe ich so eine etwas andere Meinung als manch andere. Viele glauben, die Digitalisierung an sich ist schon ein Mittel, die vieles von Hindernissen abbauen würde. Also mein Eindruck ist, die Digitalisierung an sich, die fördert nicht die Inklusion, sondern sie bietet neue und intensivere und andere Hilfsmittel und Werkzeuge als das, was uns bisher zur Verfügung steht. Da gibt es andere Möglichkeiten, also auch durch Unterstützung, was gewährleisten zu können. So kann zum Beispiel die Sehbeeinträchtigung durch ein Tablet das Lesen oder Schreiben erleichtern, was mit anderen das spricht. Es kann durch größere Schriften ermöglicht werden, dass man da das auch direkt an den Bildschirm bringt. Es kann auch viel mit Lasertechnik wahrgenommen werden. Es können diese Automatic Brillen genutzt werden. Es kann also ganz viel sozusagen eingesetzt werden, was Unterstützungsleistung bringt. Aber dieser Irrglaube, dass die Digitalisierung an sich inklusionsfördernd ist, das ist ein Irrglaube. Ich glaube, dass eher sozusagen der Einsatz von bestimmten Dingen eine große Rolle spielt. Zum Beispiel als Elektroinstallateur, da geht es ja immer darum, Leitungen zu vermessen, auf Leitern rumzusteigen, um irgendwie zu gucken, wie lang die Leitungen sein müssen oder wo eine Steckdose hinkommen kann. Und da gibt es ja jetzt schon länger, aber dieses digitalisierte Mittel, also dieser Laser, der das Maß automatisch einliest, das ist ja nicht ganz neu, aber dass diese Daten jetzt sofort zur Verarbeitung weitergegeben werden können und dass daraus schon Arbeitsgänge abgeleitet werden können, das ermöglicht natürlich Einsatzgebiete auch für Menschen mit Behinderungen, die bisher nicht so waren, weil sie eben manchmal nicht so gehfähig oder einsatzfähig waren wie andere. Und da bietet die Digitalisierung natürlich ganz erhebliche neue Mittel. Aber es darf auch nicht vergessen werden, wir hatten gerade so eine Diskussion über künstliche Intelligenz, die da auch irgendwie eine Rolle spielen kann. Aber das Wichtigste ist dabei, die Digitalisierung ersetzt nicht den menschlichen Kontakt mit Menschen mit Behinderung, übrigens für jeden normalen Menschen auch. Also insofern ist das gar nichts Neues. Aber der menschliche Kontakt, die man jetzt manchmal glaubt, durch die Digitalisierung, durch was ich zu Hause lernen und was ich alles zu ersetzen zu können. Das ist, glaube ich, da muss man schon aufpassen, dass man das nicht ins Gegenteil verkehrt, was als Positives damit gemacht werden könnte. Also die Digitalisierung darf nie die menschliche pädagogische Unterstützung ersetzen. Das kann ein digitalisiertes Mittel nicht, weil es nie die Wahrnehmung oder die Empathie entwickeln kann, wie der Mensch, die miteinander kommunizieren, umgehen, über Gestik und sonst welche Dinge, die da eine Rolle spielen.
Welche Entwicklungen erachten Sie denn in diesem Zusammenhang als chancenreich, im Hinblick auf die Qualifizierung behinderter Menschen oder auch von Berufsbildungspersonal mittels digitaler Medien? Und welche würden Sie eher als riskant oder nicht so zielführend bezeichnen?
Ja, ich fange dann mit dem Mittel an, was sich am weitesten jetzt durch die Pandemie verbreitet hat, nämlich das sogenannte Homeschooling oder mobiles Ausbilden. Das hat auf der einen Seite natürlich eine positive Seite, da man räumlich unabhängig sein kann. Das hat aber natürlich, wie ich auch gerade schon vorher dargestellt habe, auch ganz viele negative Seiten. Weil dadurch, dass man ortsunabhängig ausbilden kann, geht natürlich auch der persönliche Kontakt des Ausbildungspersonals verloren. Und das ist gerade, glaube ich, eine Möglichkeit, die Menschen, die diesen Kontakt brauchen, die davon leben, die auch diesen Menschen den Kontakt auch als Stärke brauchen und als Wahrnehmung ihre Stärke entwickeln zu können, da kann dieses Homeschooling auch großen Schaden anrichten, was wir auch übrigens auch nicht nur für die Menschen mit Beeinträchtigung sagen, sondern das sagen wir ja auch für Menschen, die eine ganz normale Ausbildung machen, weil gerade nicht umsonst schreibt das Berufsbildungsgesetz vor, dass die Ausbildung zeitnah und unabhängig voneinander, also dass die zeitnah und in Nähe erfolgen muss. Also wird ja ausdrücklich festgeschrieben, dass der Ausbilder die Nähe zum Auszubildenden auch haben muss. Und Nähe ist nicht, wenn ich den Auszubildenden am Bildschirm sehe, beziehungsweise der Bildschirm fällt aus oder der schaltet seinen Bildschirm aus, sondern Nähe geht über den persönlichen Kontakt. Und das ist, glaube ich, auch so ein wesentliches Element, was wir auch brauchen, auch als gesellschaftliche Struktur brauchen, weil wenn durch Homeschooling, durch mobiles Ausbilden der soziale Kontakt und der Austausch verloren geht, geht auch das verloren, was wir ja gerade brauchen, das gegenseitige Kennenlernen, auch mit seinen unterschiedlichen Einschränkungen vernünftig umgehen zu können. Man sieht ja nur noch eingeschränkt den anderen Menschen am Bildschirm. Man nimmt ihn auch nur noch eingeschränkt wahr. Und alles das ist ja gerade bei Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, unheimlich wichtig, dass man das erkennt und auch daraus ihre Stärken ableiten kann, wenn man das wahrnimmt. Und bei Menschen mit psychischen Behinderungen kann es ja noch zu mehr Problemen führen, nämlich die Vereinsamung oder was auch alles da eine Rolle spielt. Bei Depressionen muss jemand in der Nähe sein, dann nützt das nichts, dass der Rechner mit einem redet, sondern da muss ich als Person mit den Menschen umgehen. Da muss ich vor Ort sein. Da muss ich auch drauf eingehen, wie die Gestik ist, wie die Wahrnehmung der Persönlichkeit, was das auch, wie die Bewegungen sind, alles das, glaube ich, das muss man da mit berücksichtigen. Und deshalb ist, glaube ich, auch die Ausbildung, das kann man ja auch sagen, Ausbildung gerade im technischen Bereich ist das sowieso sehr schwierig. Da muss ja auch die Ausbildung und die technische räumliche Ausstattung optimal sein, sodass auch die Einschränkung abgebaut werden kann. Und insofern, glaube ich, sollte man da viele Dinge nutzen, aber man sollte sie mit Augenmaß nutzen und mit Augenmaß versuchen einzusetzen. Und dann kann tatsächlich aus dieser Pandemie oder diesem Corona, was da alles jetzt eine Rolle spielt, vielleicht kommt ja nochmal wieder was Neues auf uns zu, dann kann man da positive Sachen draus ziehen, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass das ganz viele Gefahren in sich birgt. Das würde ich so also immer in Abwägung bringen. Da versuchen wir, glaube ich, auch, oder es ist ein Thema, was wir auch im Ausschuss für Fragen behinderter Menschen diskutieren wollen, weil da gibt es natürlich immer die Frage, ist das nicht sogar kostengünstiger? Aber ich denke immer, die Frage der Kosten, die dürfen dann nicht der Mittelpunkt sein, sondern im Mittelpunkt muss der Mensch stehen und das, was wir als soziale Kompetenz brauchen, was wir sozial für den Menschen erreichen wollen. Das ist fair. Wenn das irgendwie gelingt, das in vernünftigen Einklang zu bringen, glaube ich, dann haben wir tatsächlich auch eine gute Entwicklung und können auch diese Entwicklung miteinander kombinieren und versuchen, die negativen Teile eben nicht sozusagen so in den Vordergrund zu schieben.
Im Prinzip haben Sie gerade ja die letzte Frage oder die Antwort auf die letzte Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich würde sie trotzdem nochmal stellen. Eventuell gibt es ja was zu ergänzen. Haben Sie einen Wunsch oder gibt es eine bestimmte Zielsetzung für die weitere Entwicklung von Inklusionsvorhaben in der beruflichen Bildung, die Sie zum Abschluss schildern können?
Also ich würde mir ganz dringend wünschen, dass wir so gut wie kein Mensch mehr in einen speziell Behindertenberuf ausbilden müssen, sondern dass wir alle Möglichkeiten bis zum letzten ausschöpfen, Menschen mit Behinderung in einem sogenannten Vollberuf auszubilden, der gar keinen Unterschied hat zum anderen Beruf. Ich würde mir wünschen, dass wir, also auch wenn es jetzt im Augenblick der Fall ist, dass wir Fachpraktika-Ausbildung haben, so wäre es mir eigentlich, wäre es schön, wenn wir die gar nicht bräuchten. Das heißt, wenn wir alle Menschen so ausbilden könnten, dass sie ganz normal, wie jeder andere auch, dass das gar nichts Unnormales ist, dass ein Mensch mit Behinderung in einer Ausbildung ist, sondern wenn es zum Normalfall wird, dass Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft eben da sind und dass wir uns immer vor Augen führen, dass jeder von uns auch von heute auf morgen in die Situation kommen kann, dass er mit mal behindert ist, beeinträchtigt ist. Das sind ja Krankheiten, das sind Unfälle und immer ist man selber in der Situation. Ich glaube, jeder wünscht sich denn nicht, dass er in irgendeinen separierten oder ausgeschlossenen Raum kommt, sondern dass er genauso behandelt wird, wie er vorher behandelt wurde und dass das da keinen Unterschied gibt. Das wäre so meine Zukunftsvorstellung. Dann bräuchten wir irgendwann keine Behindertenberufe mehr.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Herr Labusch.
Sehr gerne.
In den kommenden Wochen werden wir Ihnen vor diesem Hintergrund weitere konkrete Praxisbeispiele zur Nutzung digitaler Medienformate und Konzepte sowie weitere Fachexpertise aus dem Themenblock Inklusion präsentieren. Alle weiteren Infos zu dieser und eine Übersicht aller anderen Episoden finden Sie auf www.voraus.de/podcast und www.qualifizierungdigital.de.
Vorausgehört ist eine Produktion des Bundesinstituts für Berufsbildung mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen des Förderprogramms Digitale Medien in der beruflichen Bildung.